that is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.
Hallo, hier ist Axel.
Und hier ist Mirko.
Wir wollen uns heute über H.P. Lovecraft unterhalten.
Ja, und wenn wir uns hier unterhalten, dann sind wir auf
ArkhamInsiders.com.
Ja, und heute wollen wir in die Biografie H.P. Lovecrafts einsteigen.
Ganz richtig. Und wie es sich für eine gute Biografie gehört, die fängt meistens mit der Geburt an. Geboren wurde H.P. Lovecraft am 20. August 1890 um, wer es ganz genau wissen will, 9 Uhr morgens in der Angell Street, Nummer 194 in Providence, Rhode Island. Das ist einer der Neuengland-Staaten an der Ostküste und übrigens auch der kleinste der US-Bundesstaaten.
Ja, Ocean State. Nennen die Rhode Islander sich auch gerne und stolz.
Mhm, genau, und grenzt auch irgendwo an den Atlantik. Ja.
1885 gab es schon ein Krankenhaus, das über einen Kreissaal verfügte. Aber offensichtlich ist H.P. Lovecraft nicht dort geboren, sondern im Haus seines Großvaters Whipple Van Buren Phillips. Und das war zu der Zeit schon ein Privileg, etwas ganz Besonderes.
Richtig, genau. Das ist schon auch so der erste Hinweis darauf, dass Lovecraft eben auch aus einer entsprechend angesehenen und auch wohlhabenden Familie stammte. Also das war jetzt nichts Plebejisches, zu Hause geboren zu sein, sondern ja, das hat ihn so ein bisschen schon geadelt von Anfang an.
Ja, du sagtest zu Hause. Zu Hause war es noch nicht wirklich.
Genau, also er ist zwar in Providence geboren, aber was viele Leute nicht wissen, die ersten 3 Lebensjahre hat die Familie gar nicht in Providence, noch nicht mal in Rhode Island gelebt, sondern in dem benachbarten Bundesstaat Massachusetts. Seine Eltern waren ungefähr um 1888, 89 in Dorchester. Das ist heute ein Stadtteil bei Boston beheimatet und sind von 1890 bis 1893 haben sie in Auburndale, ebenfalls Massachusetts, gelebt. Auch das ist in der Nähe von Boston.
Ja, vermutlich hatte die Familie dort Baugrund erworben, denn es gibt Berichte, dass sie zunächst mehr oder weniger zur Miete gewohnt haben und sich dort in Auburndale niederlassen wollten. Lovecraft, kann man sagen, war zu der Zeit schon ein Wunderkind. Er sagt von sich, dass er mit 2 Jahren schon gesprochen hat und einfache Gedichte und Mother Goose-Reime rezitieren konnte. Und es gibt ein bekanntes Bild von ihm. Und auf diesem Bild, da sehen wir ihn in einem Kleidchen und mit Locken. Du kennst das Bild.
Ja, genau, richtig. Das stammt aus dem Jahr 1892 und es zeigt ihn eben inmitten, links ist seine Mutter, rechts ist sein Vater. Und Mirko, sag du uns mal, was das Besondere an diesem Bild ist.
Ja, das Besondere ist eben in Wirklichkeit nichts Besonderes. Denn man sieht ihn mit Löckchen und in einem Kleid. Und es gibt durchaus die Vermutung, dass Susie, also seine Mutter, doch lieber ein Mädchen gehabt hätte. Das mag sein, aber sie hat ihn mit Sicherheit nicht, um Mädchen zu spielen, in Kleider gesteckt. Denn der Ernest Hemingway-Biograf Kenneth S. Lynn hat herausgefunden, dass es damals durchaus üblich war, Jungen in Mädchenkleider zu stecken und auch die Frisuren von Mädchen tragen zu lassen. Wenn man Versandhaus- und Kaufhauskataloge oder Schnittmuster aus Monatszeitschriften wie The Standard Designer sich anguckt, dann sieht man tatsächlich, dass es vollkommen üblich war, beide Geschlechter auch hin und wieder einfach nur als Mädchen anzuziehen und als Mädchen zu frisieren. Was das jetzt letzten Endes, was dieser Modetrend zu bedeuten hat, das vermag ich nicht zu sagen. Aber auch, es existieren auch Fotos von Ernest Hemingway, in denen er aussieht oder auf denen er aussieht wie ein kleines Mädchen. Und Hemingway war alles, nur nicht in irgendeiner Weise weibisch, egal was Truman Capote über ihn gesagt hat, der ihn ja als eine Hinterzimmer- oder eine Schrankschwuchtel bezeichnet hat. Das war Hemingway mit Sicherheit nicht.
Tatsächlich.
Tatsächlich. Truman Capote hat sowas mal gesagt. Ja, und Hemingway hat mit Bären gerungen und Stieren gekämpft und alles Mögliche getan, nur er war nicht weibisch. Oder er wollte extrem männlich wirken, um ja nicht weibisch zu wirken. Wer weiß das schon?
Der Verdacht erscheint mir auch irgendwie sehr begründet. Ich weiß, dass das ein Lieblingsthema von dir ist, also jetzt nicht Ernest Hemingway, aber gerade an diesem Foto oder beziehungsweise so wie Lovecrafts Mutter den kleinen Howard gekleidet hat, ja, versuchen sich ja, wie du schon öfter darauf hingewiesen hast, selbsternannte Hobbypsychologen da irgendwas hinein zu interpretieren, wo es nichts hinein zu interpretieren gibt. Zu dieser Mode kann ich noch sagen, also wer sich so ein bisschen mit der Kulturgeschichte der Kinderkleidung oder der Jungskleidung auch befasst, der kommt tatsächlich relativ schnell auf diesen Modetrend. Der nannte sich, oder diese Kleidung nannte sich Little Lord Fauntleroy Suite oder Suite und war eine gängige Mode eben für Jungen im Alter zwischen 2 und 5 Jahren gegen Ende des 19. Jahrhunderts und auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und der Titel lässt es schon vermuten, es geht auf den Roman Der kleine Lord oder im Englischen Little Lord Fauntleroy zurück von Francis Hodgson Burnett, der ja eben um so einen kleinen Jungen sich dreht. Und wie dann genau der Modetrend entstanden ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es gibt Illustrationen zu den frühen Ausgaben dieses Werks und da ist eben der kleine Lord ja in so einem Anzug, auch mit langen Haaren. Manche kennen vielleicht dieses Bild auch mit dieser riesigen Dogge, die ja da auch eine entscheidende Rolle spielt. Und ein anderer Zusammenhang, wo ich da noch drauf gestoßen bin, ist zum Beispiel bei dem Comiczeichner Winsor McCay. Der ist ja bekannt für seine Comicfigur Little Nemo. Und der hatte noch eine andere Figur, die nannte sich Little Sammy Snooze. Und dieser Little Sammy Snooze ist eben auch so ein Kleinkind, so ein Junge. Der hat zwar nicht so lange Haare, aber auch das, was unter diesem Little Lord Fauntleroy Suit läuft, eben so ein Halskragen, so eine dicke Krause und ja, um mal diesen etwas abwertenden Begriff zu gebrauchen, den du benutzt hast, das sieht für unsere Begriffe vielleicht auch in Anführungsstriche weibisch aus, aber.
Genau, und mir fällt noch eine sehr berühmte Figur ein, die man sehen kann, wie sie lange Locken und eine merkwürdige Kleidung trägt, und das ist C. Montgomery Burns. Bei den Simpsons. Es gibt eine Folge, da sieht man ihn mit seinem Vater, wie er zum Atom Smashing geht und kräftige Männer auf etwas draufhauen, um die Atome zu zermatschen. Und da trägt er auch sowas. Und auch in der Folge mit Bobo, dem Bären, auch da trägt Monty Burns sowas. Genauso wie sich Ernest Hemingway und Lovecraft auf Key West getroffen haben, aber das ist eine andere Geschichte.
Genau, das müssen wir mal in einer extra Folge abhandeln.
Ja, und jetzt müssen die Zuhörer natürlich bis dahin warten, ob ich mir das ausgedacht habe oder ob das stimmt.
Mhm. Ich bin selbst gespannt.
Okay, kommen wir wieder zurück zu dem Lovecraft, denn das ist leider kein Hemingway-Podcast. Es ist glücklicherweise ein H.P. Lovecraft-Podcast. Und wir sollten vielleicht den Beruf des Vaters erwähnen. Das ist für die weitere Geschichte gar nicht so unwichtig.
Ja, richtig. Der war Verkäufer zu der Zeit, wo sie in Massachusetts gewohnt haben. Das war wahrscheinlich auch berufsbedingt. Der Vater war da irgendwo Verkäufer.
Er war in der Tat Handlungsreisender für die Firma Gorham & Company. Das waren Silberschmiede. Man kann, wenn man im Internet nur lange genug klickt, tatsächlich auch noch Preziosen der Firma finden und sehen, was die hergestellt haben. Das waren also Gebrauchs- und Haushalts- und Schmuckgegenstände. Und er war schon etwas Höheres. Ein Handelsvertreter von seiner Klasse ging jetzt nicht Klinken putzen, sondern er bot das Kaufhäusern an und Großabnehmern. Insofern konnte er sich langsam in eine gute Position arbeiten. Er war viel unterwegs und Lovecraft selber hat nur sehr, sehr vage Erinnerungen an ihn. Er war immer korrekt gekleidet und eine Freundin der Lovecrafts, Ella Sweeney, nannte ihn einen aufgeblasenen Engländer. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Und naja, die ganzen Pläne mit Urbandale und dem weiteren Aufstieg Winfield Scott Lovecrafts, denen ist ein Strich durch die Rechnung gemacht worden.
Genau, er wurde nämlich, er verfiel dem Wahnsinn. Nein, ein bisschen anders war es schon. Er ist 1893 ins Butler Hospital in Providence eingeliefert worden und ist dort auch wenige Jahre, 1898, dort verstorben. Also Lovecraft hat nicht sehr viel von seinem Vater gehabt. Die Todesursache oder die Krankheitsursache, ja, das schwankt so ein bisschen innerhalb der Forschung. Das wird einerseits als Syphilis bezeichnet, andererseits, also ich glaube, die offizielle Todesursache lautete nachher Parese, allgemeine Parese oder generelle Parese.
Genau, generelle Parese oder allgemeine, richtig, richtig. Und das allerdings, da konnte man sich sicher sein, ist auf Syphilis zurückzuführen. Zumindest gibt es natürlich viele Spekulationen, ob es so war oder nicht so war. Lovecraft selbst, und das ist ein echt interessanter Punkt, sagt immer wieder, dass sein Vater überarbeitet war und dass er an einem, ich glaube, wie nennt er es, paralytischen Schock, einer Paralyse, dass er daran schließlich gestorben sei. Und jetzt ist die Frage, was wusste er selbst? Hat man ihn Zeit seines Lebens davor bewahrt zu sagen, offensichtlich hatte dein Dad Syphilis? Oder hat er es selbst verdrängt und wollte es einfach niemandem erzählen und hat sich das möglicherweise konstruiert? Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, denn es gibt in keinem der überlieferten Briefe einen Hinweis darauf, dass er wirklich wusste, was seinem Vater widerfahren ist.
Und das ist merkwürdig, weil er hat eigentlich sich ja immer sehr, sehr redselig in seinen Briefen gezeigt und war auch immer sehr bemüht, natürlich seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Also hatte von Natur aus ein sehr, sehr großes Interesse an allem, was irgendwie mit Familie, Genealogie zusammenhing. Und stimmt schon, es verwundert, dass gerade dieser Punkt da mehr oder weniger zur Gänze totgeschwiegen wird von ihm.
Das ist richtig. Blöderweise gibt es eine mögliche Quelle, wo er es vielleicht unter Umständen jemandem mitgeteilt haben könnte. Sonja H. Davis, seine spätere Frau, die wir auch noch kennenlernen werden. Sie hatte natürlich den intimsten Kontakt außer Lovecrafts Mutter und seinen Tanten zu ihm. Und er hat ihr viele Dinge offenbart, die er sonst niemandem erzählt hätte. Ein gutes Beispiel, er hat einen Schriftsteller bewundert, George Gissing, der ein Buch geschrieben hat, die privaten Papiere des Henry Rycroft. Und außer seiner Frau hat er es niemandem gesagt. Es kann sein, dass er es gesagt hat, aber dann ist es nicht überliefert. Und seiner Frau hatte er es ganz, ganz, ganz explizit gesagt. Es gibt eine Erinnerung von ihr, eine kleine Schrift, Lovecraft, wie seine Frau ihn kannte. Und da erwähnt sie das sehr ausführlich. Und jetzt kommt es, möglicherweise hat er solche Spekulationen ihr gegenüber erwähnt, entweder mündlich oder schriftlich. Das Blöde ist, als die beiden geschieden waren, wir nehmen hier eine Menge vorweg, aber ich denke, das ist schon fast allgemein gut, als die beiden geschieden waren, ist Sonja Davis auf ein Feld gegangen und hat einen ganzen Koffer mit fast 500 Briefen verbrannt. Briefe von Lovecraft an sie.
Ja, gut, das ist bei so einem Thema, ich habe zwar eben gesagt, er zeigte sich ja sonst sehr redselig, aber bei so einem Thema ist das natürlich auch verständlich, dass man da vielleicht nicht so völlig an die Öffentlichkeit mit herausrückt und auch Sonjas Reaktion, die du eben beschrieben hast, einfach Briefe zu verbrennen, das muss ja auch irgendeinen Grund gehabt haben, weil sie war ja nicht dran interessiert, generell sein Andenken nicht am Leben zu erhalten, sonst hätte sie ja nicht den Aufsatz geschrieben und sie sind ja auch nie im Streit auseinandergegangen. Also es muss wirklich in diesen Briefen irgendwas Brisantes drin gestanden haben. Zu Syphilis vielleicht noch ganz kurz. Das ist eine Infektionskrankheit, tatsächlich so eine klassische Geschlechtskrankheit, die wirklich nur über den Geschlechtsverkehr oder zu fast 100% nur über den Geschlechtsverkehr ausgetauscht wird. Und ja, wenn man das weiß, öffnet sich natürlich auch ein großes Feld der Spekulation über den Lebenswandel des Vaters, meinetwegen auch über den der Mutter. Man kann dann noch weiter drauf eingehen, wie gesagt, das ist alles Spekulation, dass eben Syphilis auch von schwangeren Frauen an ihre Kinder vererbt werden können. Und ja, es geht ja auch, wenn ich das richtig weiß, irgendwie das Gerücht um, dass auch Lovecraft selbst Syphilis gehabt haben soll.
Richtig. Und dieses Gerücht hat Dr. David H. Keller in die Welt gesetzt. Der hatte einen Aufsatz geschrieben, hatte Lovecraft Syphilis, beziehungsweise er hat es erwähnt. Und wie heißt da? Hoffman Price war es, glaube ich. Auf jeden Fall Price.
Hoffman E. Price, ja.
Hoffman E. Price, ganz genau. Der hat es tatsächlich geschafft, ich weiß nicht wie und naja, andere Leute wissen es auch nicht, aber er hat es geschafft, an die Krankenakte Lovecrafts, also Howard Philip Lovecrafts zu kommen, als der im Butler Hospital gegen Ende seines Lebens, er ist mit 46 gestorben, wurde im Hospital ein Wassermann-Test gemacht zum Nachweis von Syphilis und der fiel negativ aus. Natürlich kann Syphilis in einem bestimmten Ruhezustand auch gar nicht erkannt werden. Das ist durchaus möglich, aber dieser Wassermann-Test ist negativ. Hoffman E. Price geht davon aus, dass er negativ war. Und man muss wissen, dass David Keller, Dr. David Keller, ebenfalls ein Weird Tales-Autor war, der nicht so einen großen Fankreis wie H.P. Lovecraft hatte, dessen Geschichten zu Recht vergessen sind. Und der, naja, vielleicht ein wenig auch aus Neid dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat.
Ja, natürlich. Das würde ja meine persönliche These unterstützen, dass die intrigantesten Leute echt immer so Künstler und Literaten sind.
Ja, ich kenne nur solche Leute. Richtig. Oh je, oh je. Aber was auch interessant ist, dass Lovecraft weiter dieses Bild von seinem englischen Vater, seinem Engländervater aufrechterhalten hat und seine eigene Anglophilie das einzige ist, was vom Vater wirklich vererbt worden ist. Das kann man definitiv so sagen.
Wie war das mit Winfield? Dessen Vater oder dessen Großvater kam noch aus England, oder?
Ja, da können wir mal in einer Extrasendung drauf eingehen. Ich glaube, es lohnt sich tatsächlich nochmal die Familienhintergründe des Vaters und der Mutter zu beleuchten, das mal genauer zu erzählen. Das ist nämlich schon sehr, sehr interessant. Susie, Lovecrafts Mutter, zog dann von Urbandale zurück nach Providence, da ja auch ihr Mann ins Butler Hospital überstellt worden ist. Er ist in Chicago gewesen und ist dort regelrecht ausgerastet. Er hat getobt, hat Leute bedroht, hat behauptet, das Zimmermädchen habe sich ihm unsittlich genähert und mehrere Männer würden im Stockwerk über ihm seine Frau schänden. Also man sieht, dass der Wahn schon sehr, sehr stark von ihm Besitz genommen hat und er wurde mehrere Jahre in dieses Butler Hospital gebracht und auch Lovecraft, ich meine, er konnte im Alter von 2, hat er gesprochen und Gedichte rezitiert, im Alter von 4 sollte er lesen können. Das bedeutet, er war schon schlau genug, um zu kapieren, dass das Butler Hospital keine Kur ist, sondern ein Irrenhaus. Insofern muss man sich überlegen, was genau hat er da mitgekriegt. Und offensichtlich war es so, dass sein Großvater Whipple Van Buren Phillips die Vaterrolle für ihn übernommen hat. Und der Großvater, der, ich zitiere mal Lovecraft selbst, der geliebte Großvater, der zum Zentrum meines Universums wurde, das war schon ein sehr, sehr wichtiger Mann für ihn.
Ja, richtig. Also das war Großvater mütterlicherseits, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. So, dass eben der Haupteinfluss oder der hauptfamiliäre Einfluss in Lovecrafts Leben tatsächlich immer von Seiten der Mutter her stammte. Ja, Whipple Van Buren Phillips lebte von 1833 bis 1904 und gehörte eben ja schon zu der angesehenen und wohlverdienenden Klasse in Providence. Und der hatte, das war, glaube ich, so ein klassischer Unternehmertyp. Also der hat immer wieder was Neues angefangen. Also einige Projekte sind irgendwie auch schiefgegangen bei ihm. Aber es war, wie gesagt, so ein klassischer Unternehmertyp, der immer wieder auf die Füße fällt und was Neues anfängt. Also zeitweise oder Geld gemacht oder ein kleines Vermögen hat er auf jeden Fall als Immobilienmakler.
Er war ein richtig amerikanischer Unternehmer, so wie man das eben als amerikanischer Unternehmer macht. Hin und wieder fällt man auf die Nase und steht auf und macht weiter oder fängt von Neuem an. Und wir werden uns auch mit Whipple Van Buren Phillips nochmal näher beschäftigen, denn seine Biografie ist hochinteressant. Es gibt eine Internetseite, deren Name fällt mir nicht ein, das ist sehr professionell, aber das macht nichts. Die liefern wir in den Shownotes nach. Wir machen auch nochmal kleine Hinweise und setzen Links jeweils unter die Aufnahmen, die ihr euch anhören könnt. Und es gibt eine unglaubliche Seite. Da ist Van Burens oder Whipple, wie wir ihn jetzt einfach mal nennen, Whipples Biografie und seine geschäftliche Biografie. Und das ist wahnsinnig viel, was der Mann da zusammengetragen hat. Er hat Lovecraft unter anderem auch die Angst vor dem Dunkeln genommen. Er hat von seinen Reisen nach Europa erzählt. Er schrieb ihm Briefe, wenn er geschäftlich unterwegs war. Und er brachte ihn zu den unheimlichen Erzählungen. Man kann sagen, der Einfluss des Großvaters ist sehr, sehr stark. Es gibt zum Beispiel diese Anekdote über einen Traum, der schließlich mit zu der Niederschrift von der berühmtesten Erzählung The Call of Cthulhu führte. Und zwar hat 1920 Lovecraft mal einem Brieffreund geschrieben, dass er geträumt hat, er habe ein Relief gefertigt, sei in ein Museum gegangen und der Kurator fragte, wer sind denn Sie? Und dann sagte Lovecraft, ich bin Howard Phillips Lovecraft, der Enkel von Whipple Van Buren Phillips. Und er sagte nicht, der Sohn von Winfield Scott Lovecraft, also der Großvater ist ein ungeheurer, wichtiger Einfluss, dem wir auch immer wieder begegnen können, werden.
Ja, genau, wie du sagst, also auf den werden wir sicherlich noch das ein oder andere Mal zu sprechen kommen, auch ausführlicher. Er hat vor allem Lovecraft, in Lovecraft den die Liebe zur Literatur erweckt, weil es war ja seine Bibliothek, wo Lovecraft sich auch mit frühem Lesestoff versorgt hat, wenn ich da richtig informiert bin. Also es befanden sich Klassiker, Märchen, die Märchen aus Tausend und eine Nacht etc. Sowas befand sich ja alles schon in der Bibliothek und da hatte Lovecraft auch Zugang zu. Im Alter von, ja, wie alt war er da? 3, 5?
Er sagte von sich selber, dass er mit 4 Jahren angefangen habe zu lesen. Und durch Susis und seinen Umzug zurück in das große Haus Angel Street 454, wie es später umnummeriert wurde, konnten sie ein einigermaßen ruhiges Leben führen. Was man so ruhig nennen kann, wenn die Mutter etwas psychotisch ist und der Vater im Irrenhaus sitzt. Lovecraft selber war ständig umgeben von Erwachsenen, führte erwachsene Gespräche, wie man das mit 5, 6 Jahren macht, und wurde sehr, sehr behütet. Und wie du schon sagtest, er durfte sich an der Bibliothek des Großvaters bedienen. Und seine erste Lektüre war tatsächlich die Märchen der Gebrüder Grimm. Er stieg also voll mit den deutschen Märchen ein.
Ja, das ist aber auch eine unglaublich populäre Lektüre auch in den englischsprachigen Ländern.
Ja, das ist tatsächlich auch für spätere Lektüren sehr wichtig, das zu verstehen. Aber da kommen wir garantiert noch drauf. Das nächste, was er gelesen hat, war Arabian Nights, Geschichten aus Tausend und einer Nacht, die er mit 5 wohl gelesen hat. Und da gibt es eine weitere interessante Anekdote, die du sicher kennst, wenn ich sage Necronomicon.
Genau, ja, das Necronomicon ist ja dieses hochberühmte okkulte Buch, das Lovecraft irgendwann eingeführt hat und das dann so einen Stellenwert in allen seinen oder in fast allen seiner Geschichten einnehmen sollte. Und das ist ja verfasst worden von einem Araber namens Abdul al-Hazred in Damaskus, in welchem Jahrhundert, weiß ich gar nicht mehr, 4 nach Christus oder war es noch davor? Aber das hängt eben auch mit seiner frühen Lektüre Tausend und eine Nacht zusammen, weil es war irgendein Verwandter von ihm, der ihm nahegelegt hatte, sich doch einen arabischen Namen zuzulegen, wahrscheinlich um so eine stärkere Atmosphäre des Ganzen noch zu erzeugen. Weil Lovecraft war immer, also er hat nicht einfach nur gelesen, sondern er hat sich regelrecht hineingesteigert in seine Lektüre und hat wirklich versucht, eine Atmosphäre zu erzeugen. Ja, und da kam ihm dieser Name Abdul al-Hazred eben sehr gelegen und was nachher zu so einer Kultfigur der kompletten Horrorliteratur werden sollte, zu einer der einflussreichsten Charaktere der Horrorliteratur, geht tatsächlich auf so eine Kindheitsgeschichte zurück.
Ja, er hat sich auch eine arabische Ecke einrichten lassen in seinem Kinderzimmer. Wenn er was haben wollte, hat das Mom gesagt und Mom hat es gekauft. Das ist zwar noch nicht wirklich das, was ihn später zur wirklichen, wir nennen es Weird Fiction. Wir nennen es Weird Tales. Ich finde der Begriff weird, unheimlich oder grauenvoll, grausam oder so zu übersetzen, das ist wahrscheinlich nicht angemessen. Und alle Lovecraft-Fans wissen, was Weird Tales ist. Und wenn wir den Begriff weird verwenden, denke ich, weiß jeder, was gemeint ist. Und lass uns einfach dann immer weird sagen, oder? Was meinst du?
Mhm. Klar, einverstanden.
Also es machte dies nicht, diese Lektüre nicht wirklich ihn zum Autor von Weird Fiction, sondern vermutlich etwas Klassisches, Coleridge's Rime of the Ancient Mariner, das er möglicherweise von Großvater Whipples Cousin Theodore W. Phillips bekommen hat, als er 6 oder 8 war, denn dies war illustriert von Gustave Doré. Wer die Illustrationen von Gustave Doré zu Dantes Göttlicher Komödie oder zu Milton's Paradise Lost kennt, der weiß, dass der unglaublich eindrucksvoll illustrieren kann. Ich würde einfach sagen, Leute, schaut euch mal bei Google um, das ist schon extrem beeindruckend.
Ja, der hat vielen literarischen Stoffen seinen eigenen Stempel nochmal aufgedrückt. Zum Beispiel Don Quixote ist von ihm illustriert, dann auch französische Märchen und tausend Sachen.
Der war schon sehr populär zu seiner Zeit. Ja, das ist wahr. Das ist soweit für heute mal alles. Wir haben, denke ich mal, einen ganz guten Einstieg gegeben. Wir haben mal wieder bewiesen, dass unter anderem Comics und die Simpsons immer gut für Allgemeinbildung sind. Wir weisen darauf hin, dass Hemingway auch interessant ist und so ziemlich alles, was Lovecraft gelesen hat, dass es das wert ist, sich auch wenigstens mal anzugucken. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich angefangen habe, mich mit der Biografie Lovecrafts zu befassen und seinen Aufsatz Das Übernatürliche in der Horrorliteratur.
The Supernatural in Horror Literature.
Ja, gut, dass wir einen Experten dabei haben, der alles kennt. Wir werden uns natürlich mit diesem Aufsatz auch beschäftigen, aber als ich angefangen habe, die ersten Biografien in Deutsch zu lesen, das ist nun auch schon ein paar Jahrzehnte her, wollte ich eigentlich alles lesen, was er auch gelesen hat. Das war also sehr inspirierend. Nicht nur seine eigenen Geschichten oder sein eigenes Leben, sondern auch die Sachen, die er immer wieder zitiert und die er gut findet.
Also das, was du beschrieben hast, das hat sich, war bei mir nicht von Anfang an so ausgeprägt, aber im Lauf der letzten Jahre hat sich das tatsächlich auch so herausgestellt. Und da bietet eben dieser Aufsatz, dieser Essay, ist eine Goldgrube, eine absolute Fundgrube in der Hinsicht. Und ja, ich kann das tatsächlich so unterschreiben, wie du gesagt hast. Man hat irgendwann auch den Ehrgeiz, alles lesen zu wollen, was Lovecraft auch gelesen hat. Und es gibt diverse Seiten, Blogs im Internet, wo auch auf diese totalen, teilweise sind es ja völlige Nebengleise, wo da eben auch drauf eingegangen wird. Aber erstmal also diesen Essay abzuarbeiten, ja, das ist schon auch erstmal Stoff genug für eine Zeit.
Ja, und man kann sagen, Leute wie Arthur Machen, Lord Dunsany, Algernon Blackwood, ja hier William Hope Hodgson, diese Sachen zu lesen, das macht wirklich Spaß und die sind richtig gut. Insofern ist die Beschäftigung mit Lovecraft nicht nur literaturgeschichtlich interessant. Man muss auch noch hinzusagen, dass geschichtlich selbst eine Menge dabei rumkommt. Man erfährt wahnsinnig viel, hat er ein geradezu enzyklopädisches Wissen und das lässt er auch gerne einfließen. Manchmal sehr zum Nachteil der Geschichte, aber oftmals auch einfach so, dass man sagen kann, oh, wieder was gelernt.
Ja, und das ist sicherlich kein ganz kleiner Teil des Reizes, den seine Lektüre ausmacht. Du hast gesagt, manchmal vielleicht etwas zu viel. Gut, das bläht die Geschichten manchmal etwas auf, wenn man es denn negativ ausdrücken möchte. Aber nee, in meinen Augen ist das gerade die Qualität. Das ist eine richtige Qualität seiner Schreibe, seines Stils zu schreiben. Dass man halt nie das Gefühl hat, er ist auf so einen Effekt aus, sondern es macht ihm Spaß. Der hat einfach Spaß daran. Und so war es ja auch. Er war sehr an Geschichte interessiert. Er war an Heimatgeschichte interessiert, so wie man es wahrscheinlich hier nennen würde. Und ja, das lässt er einfließen. Und warum auch nicht so?
Ich freue mich schon auf den Zeitpunkt, wenn wir anfangen, die Geschichten zu diskutieren, denn das werden wir machen. Denn ich habe nicht gesagt, er macht es um des Effektes willen. Das wird auf jeden Fall noch spaßig. Okay, dann würde ich sagen, das war's für heute, für diese Sendung. Ich freue mich, dass ihr uns zugehört habt und möchte mich verabschieden und sage bis zum nächsten Mal auf
arkhaminsiders.com. Auch von mir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und bis dann. Auf Wiederhören. Tschüss.